Im Kanzleramt wird weiter eifrig Geld gesucht. Seit dem Urteil aus Karlsruhe zum Haushalt ringen SPD, FDP und Grüne gemeinsam um Lösungen und auch um ihr Miteinander. In der Regierungserklärung vor genau einer Woche versprach Bundeskanzler Scholz, dass sich niemand Sorgen machen müsse. Die Lage ist aber wohl trotzdem ernst. Vizekanzler und Klimaminister Habeck musste sogar seine Reise zur Klimakonferenz absagen. Wo soll das Geld nun herkommen? Für die Opposition ist die Sache klar, runter mit dem Bürgergeld. Gute Schulden, schlechte Schulden, die Ampel auf Sparkurs, hält die Koalition, unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Berlin und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Zu Gast sind heute zwei ehemalige Wirtschaftsweise, die in der Beurteilung aber zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Ich begrüße Peter Bofinger. Er war von 2004 bis 2019 Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, so heißt das. Genau. Wirtschaftsweiser kürzen wir das immer ab. Und er ist jetzt Seniorprofessor für Volkswirtschaft, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg. Er findet die Schuldenbremse nicht so gut. Und ich begrüße Professor Volker Wieland. Er ist Professor für monetäre Ökonomie, Mitglied im Bundesfinanzministerium, bis 2022 Wirtschaftsweiser, so heißt das ja dann in der Abkürzung. Und er ist Fürsprecher der Schuldenbremse. Und er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums, so muss es richtig heißen. Herzlich willkommen, Christina Dunz, stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerkes Deutschland, RND. Und willkommen Ihnen auch, Gerald Traufetter, Redakteur im Hauptstadtbüro des Spiegel mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verkehr. Frau Dunz, was hören Sie aus dem Kanzleramt? Sind die Milliarden, die fehlen, schon gefunden?
Das ist so noch eine Hängepartie. Ein Grund, so hören wir, ist, dass die SPD, also die Partei des Bundeskanzlers, am Wochenende zu ihrem Bundesparteitag zusammenkommt. Und für die FDP wäre es dann schwierig, einzulenken auf vielleicht eine Aussetzung der Schuldenbremse auch 2024, also eines der Profilthemen, was die Liberalen hatten, aufzugeben, der SPD sozusagen zu schenken, ohne dass sie auch eine Kröte schlucken muss. Und das wiederum möchte die SPD vor ihrem Bundesparteitag verhindern. Und deswegen sind da die Bälle in der Luft. Und im Moment sieht es nicht ganz so danach aus, dass das vorher noch klappt.
Dass das noch vor dem Parteitag klappt.
Das ist aber noch vor dem Parteitag. Ja gut, dass eine Grundsatzentscheidung vor dem Parteitag klappt, müsste passieren, um vor der Weihnachtspause den Haushalt noch auf den Weg bringen zu können. Deswegen müsste es vor dem Parteitag sein. Wenn das nicht ist, dann gibt es noch drei andere Varianten. Aber dann hat es nicht mehr diesen, wenn überhaupt noch, wenn man noch von Entspannung sprechen kann, diesen ganz normalen Gang.
Mhm. Herr Traufetter, Sie sollten eigentlich mit dem Vizekanzler und Wirtschaftsminister nach Dubai fliegen zur Klimakonferenz. Das wurde ja abgesagt. Also wie ernst ist die Lage? Was haben Sie da gehört?
Naja, er hat auf keinen Fall fliegen können, weil die Bilder, die er von dort produziert hätte, die wären nicht gut gewesen. Also man geht dorthin, geht Versprechungen ein, auch über Geld, und zu Hause ist es mit dem Geld irgendwie nicht richtig bestellt. Und das war, glaube ich, unter anderem auch ein Grund, warum man gesagt hat, man macht es nicht. Dann war natürlich auch wirklich eine extreme Zeitnot. Frau Dunz hat das eben schon beschrieben, der SPD-Parteitag sitzt Ihnen im Nacken der Ampel, und so ein bisschen im Gegensatz zu Frau Dunz würde ich sagen, es gibt doch eine Möglichkeit, glaube ich, dass Sie sich noch vorher einigen. Also so ein bisschen optimistischer bin ich da, weil die natürlich alle wissen, dass jeder Tag politisches Kapital verspielt, und das schadet eigentlich allen dreien.
Aber der Bundeskanzler war ja bei der Klimakonferenz und hat da auch Geld versprochen. Das ist ja dann auch merkwürdig, oder?
Ja, und das wurde hier auch entsprechend negativ, glaube ich, aufgenommen. Und das hat man, glaube ich, beim Wirtschaftsministerium beobachtet. Und das war dann auch ein Grund, warum man dann über das Wochenende gesagt hat, nein, wir fliegen nicht.
Es ist kompliziert und es fehlt viel Geld nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Herr Bofinger, um mal einen Überblick zu kriegen. Es hieß ja, diese 60 Milliarden sind nicht richtig gebucht, aber wie viel Geld fehlt eigentlich jetzt im Moment? Was ist die Lage?
Na gut, zunächst mal geht es um 13 Milliarden, damit der Haushalt verabschiedet werden kann.
Aber es fehlen natürlich die ganzen Mittel, die man jetzt vorgesehen hat, damit man die Wirtschaft transformieren kann, damit man jetzt erneuerbare Energien voranbringen kann, damit man die Bahn sanieren kann, damit man Halbleiterindustrien ansiedeln kann. Das heißt, natürlich, der Betrag ist deutlich höher. Die 13 Milliarden, das ist quasi nur das, was man fürs nackte Überleben braucht, damit eben ein ordentlicher Haushalt festgestellt wird. Aber die großen Investitionsbedarfe, die da sind, die können dann eben nicht erfüllt werden. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass in der aktuellen wirtschaftlichen Situation es natürlich sehr problematisch ist, 13 Milliarden an Kürzungen zu machen, denn unsere Wirtschaft steht schon kurz vor einer Rezession. Das wäre eigentlich eine Situation, wo man eher ein bisschen Gas geben müsste. Man sagt, jetzt sparen wir nochmal 13 Milliarden ein. Dann hat man eben nochmal eine zusätzliche Bremsung, was jetzt von der Konjunktur her völlig kontraindiziert ist.
Die Frage ist ja, bei wem man dann sparen muss. Würde ich die Frage gerne an Sie weitergeben, Herr Wieland. Was, wenn Sie jetzt mit säßen im Kanzleramt und Sie sind ja auch, beraten ja auch im Bundesfinanzministerium, was wäre sinnvoll? Was wäre jetzt ein guter Schritt, um Geld einzusparen?
Also ich würde gerne die Größenordnung schon noch mal ein bisschen einordnen. Also ob wir jetzt von 13 oder 17 Milliarden reden, das kommt aus einem Haushalt von 450 Milliarden. Da sind wir also zwischen 2,5 und 3,5%. Wenn Sie das mal als Steuerzahler sehen, der das heute oder wenn Schulden sind, in Zukunft zahlen muss, dann ist das ein gutes Konto. Ja, also das ist überschaubar und sollte jetzt nicht das Problem sein. Da kann eigentlich die Regierung jetzt relativ schnell Handlungsfähigkeit zeigen. Ich denke, das ist ja, wenn man so die Rede, die jetzt aus Deutschland klingt, zum Teil Ende der Investitionen, Ende der Schulen, Ende der Kindergärten, also 17 oder 13 Milliarden im Haushalt 2024 einzusparen, ist jetzt nicht so wild. Und es ist einfach eine Frage, politisch zu entscheiden, wo. Also Platz gibt es genug, ob Sie jetzt bei den sehr, sehr umfangreichen Subventionen kürzen oder ob Sie eben, wie ja auch vorgeschlagen wurde, mehr bei den Sozialausgaben ansetzen. Ich denke, da muss einfach die Koalition setzen, aber Platz gibt es genug.
Das klingt jetzt so, als wäre es nicht so schwierig. Und dann könnte man sich doch aber vielleicht schneller einigen, Frau Dunst, oder?
Es gibt diesen ganz großen Bedarf zu investieren. Und ich war mit dem Kanzler in Dubai bei der Weltklimakonferenz. Und wenn man sich das wirklich zu Gemüte führt, dass Wissenschaftler sagen, die Eisschmelze am Südpol hat begonnen, das ist nicht mehr aufzuhalten, der Meeresspiegel wird steigen. Da fragt man sich aus heutiger Sicht, muss Hamburg erst unter Wasser stehen, dass zusätzlich investiert wird, alleine nur in den Klimaschutz. Also wir hätten uns ohne den Krieg Russlands gegen die Ukraine auch vorstellen können, dass die Bundesregierung ein Sondervermögen 100 Milliarden Klimaschutz auflegt. Das wird vernachlässigt. Wir haben im nächsten Jahr eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Deutschland. Die Hoffnungen auf Deutschland sind sehr groß, weil Amerika sich vor dem Präsidentschaftswahl oder im Präsidentschaftswahlkampf auf Druck der Republikaner zurückziehen kann. Es bröckelt ohnehin mit der Unterstützung für die Ukraine. Wenn wir das nicht weitermachen und das Land von Russland dann wirklich eingenommen wird, kriegen wir ein politisches Problem, sodass diese Investitionen auch gemacht werden müssen. Und dann sind wir bei der Aussetzung der Schuldenbremse, wenn eine Notlage begründet werden kann. Das lässt das Gericht ja ausdrücklich zu. Kann man darüber reden und würde eben den Kernhaushalt schonen können.
Das klingt jetzt aber so, dass man auf jeden Fall diese Schuldenbremse aussetzen muss angesichts all dieser großen Aufgaben.
Es gibt Leute, die sehr dafür sprechen und Herr Lindner spricht dagegen und und SPD und Grüne drängen sehr drauf und das ist ja auch gerade die Problematik, dass sie wollen, dass die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt wird, weil sie sonst mit den Investitionen in die Zukunft, was uns alle auf die Füße fallen wird, wenn sie das nicht tun, nicht hinbekommen.
Herr Bofinger, macht das Sinn, die Schuldenbremse dann auszusetzen?
Wir haben heute ja ein ganz spannendes Ereignis, dass der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klima ein Gutachten vorgelegt hat, wo er sagt, wir kommen mit der Schuldenbremse in der derzeitigen Form nicht hin. Wir können die Investitionen, die man braucht, nicht finanzieren. Wir müssen die Schuldenbremse modifizieren. Und dieser wissenschaftliche Beirat, das sind quasi die Gralshüter der Marktwirtschaft. Das sind wirklich extrem konservative Ökonomen. Die haben das einstimmig angenommen, beziehungsweise haben es ohne Gegenstimme angenommen. Aber das zeigt ja jetzt, dass doch die Einsicht, dass man mit dieser Zwangsjacke jetzt nicht die Erfordernisse an Investitionen bewältigen kann, die wir jetzt brauchen. Sie haben das ja alles beschrieben. Und also wenn diese sehr, sehr konservativen Ökonomen sagen, wir müssen was ändern, dann ist das, glaube ich, auch wirklich ein Zeichen. Und ich hoffe auch, dass bei der Politik das ankommt.
Mhm. Herr Traufetter, ist es eine Richtung, wo Sie sagen, diese Richtung wird die Ampel einschlagen?
Ich denke ja. Ich würde auch davor warnen, das jetzt so als ganz leicht im Haushalt zu finanzieren darzustellen. Es sind nicht 13, es sind nicht 17, es sind so eher roundabout 30 Milliarden, die jetzt allein in diesem Jahr irgendwo ersetzt werden müssen, zumindest wenn man eben auch diese Projekte weitermachen möchte.
Aber das klingt so, als wäre das gar nicht so viel Geld. Und das ist eine wahnsinnige Menge Geld. Und jetzt, ob man jetzt 13, 17 oder 30 hat, also auf welche Zahl können wir uns denn hier jetzt mal irgendwie einigen? Oder auf welcher Grundlage diskutieren wir denn?
Also das ist eine Zahl, die ich heute gehört habe. Und da würde ich schon glauben, dass die plausibler ist. Also es ist ja nicht nur ein Sondervermögen weggebrochen, dieser Klima- und Transformationsfonds, diese 60 Milliarden, die da drin waren. Es ist auch noch ein anderer, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der jetzt aufgelöst werden muss. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommt man ungefähr in diese Größenordnung. Und ich meine, wir haben natürlich auch einen Haushalt, der ja so gestrickt war, der für 2024, dass wir eigentlich da alles Geld ausgegeben haben, was wir zur Verfügung hatten. Und um dann praktisch mit der Schuldenbremse klarzukommen. Und wenn wir jetzt das ersetzen müssen, was in diesem Sondervermögen drin steckte, dann kommen wir wirklich in harte Regionen, wo halt wirklich gespart werden muss.
Herr Wieland, Sie wollten da gleich gerade noch mal was zu sagen, auf welcher Grundlage wir von wie vielen Milliarden eigentlich reden können.
Also der Finanzminister, der da, glaube ich, zuständig ist, hat von 17 Milliarden schriftlich gesprochen und für 2024. Ja, wir können über viele Zahlen spekulieren, aber da habe ich mich drauf bezogen. Jetzt zum Klima. Ich muss sagen, ich bin eigentlich von dieser Regierung ziemlich enttäuscht, weil wir wollen ja tatsächlich eine wirksame, eine effektive Klimapolitik. Und ich meine, wenn Sie auch zum Beispiel mal auf die IWF-Chefin oder auch die EU-Chefin hören, dann reden die sehr dezidiert über die Instrumente. Das ist der CO2-Preis, den wir brauchen. Diese Regierung, obwohl die Grünen jetzt mit in der Regierung sind, setzt auf eine Subventionspolitik. Und Subventionen sind eben keine Investitionen. Auch wenn Sie jetzt gerade in diesen Klima- und Transformationsfonds schauen, dann sind da natürlich zum anderen auch sehr umfangreiche Subventionen drin. Gerade was jetzt beschlossen wurde, damit die Industrie eben den Emissionspreis nicht spürt. Ja, also da werden Subventionen gezahlt und nicht so viel Investitionen. Das sollte man klarstellen. Zweitens, im normalen Haushalt, wir reden von 60 Milliarden Investitionen. Das ist im Vergleich zu dem, was noch vor ein paar Jahren für dieses Jahr geplant war, also von vor der Krise, nicht so viel mehr. Ist mehr, aber nicht so viel mehr. Und jetzt, wenn wir über die Finanzierung nachdenken und wir schauen mal in den Klima- und Transformationsfonds, dann gibt es natürlich auch Einnahmen, die kommen aus dem Emissionshandel, wo praktisch ein Preis für Emissionen gezahlt werden muss. Und diese Einnahmen könnten natürlich auch erhöht werden, wenn man mehr an Investitionen zahlen will. Also Subventionen braucht man nicht in dem Umfang zahlen damit. Das bringt eher das Gegenteil, weil ich da die Anreize, die der CO2-Preis setzt, wieder aushebele. Also ich sorge dafür, dass die Unternehmen dann doch nicht fossile Brennstoffe sparen. Ja. Das ist also eine sehr verquere Klimapolitik. Und in dieser Prioritätensetzung, die jetzt von der Schuldenbremse erzwungen wird, liegt echt eine große Chance, auch eine effektivere Klimapolitik aufzusetzen, die auf einen CO2-Preis.
Also da sagen Sie, in der Schuldenbremse liegt gerade die Chance. Das sagen Sie ja gerade nicht. Sie sagen, also das ist eben gerade ein Hindernis.
Also ich finde, diese ganze Idee mit dem CO2-Preis, die muss man mal ein bisschen relativieren. Ich meine, wir haben die CO2-Bepreisung beschlossen im Dezember 2019. Da waren aber die Preise für Diesel, für Benzin, für Gas extrem niedrig. Mhm. Wenn man die heutigen Preise nimmt für Gas, Benzin und Diesel, vergleicht die mit den Preisen, die wir 2019 hatten, dann haben wir einen Preisanstieg, der entspricht einer CO2-Bepreisung von 130-150%. Das heißt, wir haben doch einen riesigen Preisanstieg schon bei diesen ganzen Energieträgern. Das heißt, mehr kann man gar nicht verlangen. Also wir haben implizit jetzt einen CO2-Preis 130, 150 Euro pro Tonne. Und das ist das, was Herr Edenhofer, einer der großen Klimaexperten, für das Jahr 2030 empfohlen hat. Das heißt, wir haben doch einen irren Preisanreiz jetzt zu substituieren. Und ich will dazu sagen, ohne Subvention kriegt man ein Problem. Denn wenn ich nur die Preiseffekte habe, dann ist das für viele Leute eben einfach nicht möglich, auszuweichen, zu substituieren, wie wir das als Ökonomen vorschlagen. Wenn jemand eben auf dem Land wohnt, weil er in der Stadt nicht wohnen kann, weil es zu teuer ist, wenn es keine Nahverkehrsmöglichkeiten gibt und wenn er sich das Elektromobil nicht leisten kann und ich ziehe jetzt die Daumenschrauben an, dann wird er nur sauer und wählt die AfD. Deswegen muss das parallel gehen. Man braucht natürlich die Preisanreize, man muss aber auch die Möglichkeiten schaffen, dass die Menschen substituieren können. Und dazu braucht man die Subventionen, die in diesem Klimafonds drin waren.
Man hat ja im Moment das Gefühl, gerade wenn über diese fehlenden Milliarden gesprochen wird, wird eigentlich sehr wenig über das Klima gesprochen. Also gerade von der Opposition, die viel stark jetzt im Moment sehr stark auf das Bürgergeld setzt, auf die Sozialausgaben. Haben die da was nicht mitbekommen, Herr Traufer? Wie kommt das? Wie erklären Sie sich diese Diskussion? Dass das eben nicht so über das Klima, was Sie auch noch mal gerade gesagt haben, wie wichtig das eigentlich ist, das wird eigentlich ja nicht als Priorität Nummer eins gesehen.
Ja, ich glaube auch, dass das richtig ist, denn was wir hier machen, ist eigentlich Wirtschaftsschutz, also der Schutz für unsere deutsche Wirtschaft. Denn das werden Sie, wenn Sie in Dubai gewesen sind, ja auch festgestellt haben, der Zug Richtung einer klimaneutralen Wirtschaft ist auf dem Weg weltweit. Und wenn wir das jetzt nicht mitmachen, wenn wir unsere Wirtschaft nicht in die Lage versetzen, eben auch klimaneutral modern zu produzieren, Elektroautos zu produzieren, erneuerbare Energien und so weiter, dann werden wir nicht mehr die drittgrößte Wirtschaftsnation sein. Das müssen wir uns überlegen. Insofern, wenn jetzt immer so gesagt wird, na ja, das ist so Klimaschutz, das ist irgendwie so eine Art Luxus, das wir uns hier leisten. Nein, in Wahrheit ist es eigentlich, reden wir über den Kern der deutschen Wirtschaft, die ja gerettet werden soll.
Das ist ja so, das, was der Wirtschaftsminister auch betont. Aber genau, was andere Teile der Koalition ja anders sehen.
Genau, aber natürlich ist jetzt die Frage, wenn das so prioritär ist, ja, also die Wirtschaft, der Wirtschaft geht es nicht gut, wir müssen was tun dafür, dann müssen wir natürlich schon wahrscheinlich uns die Frage stellen, wofür wollen wir Geld ausgeben? Und dann muss man wahrscheinlich auch an solche Dinge ran wie Bürgergeld und eben Sozialleistungen, denn das ist der größte Teil unseres Haushaltes. Und da kommt diese Diskussion her. Die ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wir die auch jetzt in dem Zusammenhang führen.
Ja, Frau Dunz, wie bewerten Sie diese Diskussion, die die Opposition da jetzt besonders betreibt, dass sie sagt, wir müssen bei den Sozialausgaben kürzen und die ja auch teilweise von der FDP da mitgeführt wird?
Das ist ein Lieblingsthema der Union schon immer gewesen, das Bürgergeld jetzt anzugreifen, wenn es darum geht, dass alle sparen müssen, weil es auch die SPD am schärfsten treffen wird. Sie hat dafür gesorgt, dass das Bürgergeld erhöht wird. Und jetzt würde man der SPD da die stärksten Knüppel zwischen die Beine werfen. Beim Bürgergeld ist nach meiner Einschätzung das Problem gar nicht die Höhe, sondern die Vielzahl der Empfänger. Und wenn es eine Arbeitsmarktpolitik gäbe, die 3,9 Millionen Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger oder ein Teil davon schneller in Arbeit bekommen würde, dann wäre ja schon viel geholfen.
Dass das Abstandsgebot zum Lohn zu gering ist und dass es sich deshalb nicht lohnt zu arbeiten.
Ja, genau. Dann würde die SPD wieder dagegen halten. Dann müsste die Löhne erhöhen, weil wir ja wissen, wo die Armutsrenten dann landen, wenn man Niedriglohnempfänger war, 30, 40 Jahre. Dann ist am Ende einfach auch nicht viel da. Ich glaube, dass die Union noch einen anderen Punkt in dieser Debatte hat. Das ist das, was Sie gerade mit angesprochen haben, ist das Gerechtigkeitsempfinden. Dass eben viele Menschen sagen, ich arbeite 8 Stunden hart und die anderen haben einfach mehr Zeit, können ihre Kinder zur Schule bringen und so weiter. Und dem wollen die wiederum begegnen. Und klar erscheint, dass jeder, ich sag's mal etwas schärfer, bluten muss, dieser 3 Koalitionspartner, sollte sich die FDP darauf einlassen, die Schuldenbremse auszusetzen. Auch 2024 wird man bei der SPD natürlich darauf setzen, kann sie was beim Bürgergeld tun. Da ist ja übrigens noch eine andere Variante, dass der Inflationsausgleich, also das ist Konsens gewesen, dass man den erhöht zum nächsten Jahr. Aber es geht um 12% und so hoch ist die Inflation gar nicht mehr. Und vielleicht ergibt sich an der Stelle noch was. Oder dass Ukrainerinnen, also Geflüchtete, die neu kommen, nicht mehr direkt ins Bürgergeld gehen.
Ja, Herr Bofinger, wie bewerten Sie diese Diskussion, dass man versucht, bei den Sozialausgaben zu kürzen? Ist das der richtige Schritt?
Ja, man muss ja mal sehen, was die Sozialausgaben sind. Ich meine, es ist vor allem die Rente, es ist die Krankenversicherung. Und das sind ja auch keine Geschenke des Staates an die Bürger, sondern die Bürger zahlen ja auch rein und haben dann auch einen Anspruch auf Leistung. Also jetzt einfach zu sagen, wir kürzen jetzt in diesen Bereichen, wo ja eine Gegenleistung da ist, die ist ja hoch. Also da sehe ich überhaupt kein Potenzial.
Beim Bürgergeld ist das aber nicht so.
Genau, aber deswegen wollte ich das mal abschichten. Ja. Also das, würde sagen, das sind jetzt Bereiche, wo wirklich eine Versicherungsfunktion da ist, sehe ich jetzt überhaupt keinen Anlass für Kürzungen. Beim Bürgergeld muss man sehen, ja, das ist stark gestiegen, das sind wirklich starke Veränderungen. Und allerdings ist natürlich auch jetzt die Inflation bei den Nahrungsmittelpreisen enorm gewesen. Und die Bezieher von Bürgergeld haben eben keine Ausgaben jetzt für Energie, die jetzt wieder billiger wird, sondern sie haben einen starken Fokus auf die Nahrungsmittelpreise. Deswegen ist die Inflationsrate auch eine andere. Also ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, aber ich glaube, man muss da eben, kann auch nicht jetzt freihändig kürzen, weil es ja eben auch jetzt vom Bundesverfassungsgericht eben entsprechende Anforderungen gibt, das Existenzminimum zu sichern. Also das ist, glaube ich, sicher ein Punkt, den man angucken muss, aber ich glaube es auch nicht, dass man da so nach Gutsherrenart jetzt mal was zusammenstreichen kann.
Mhm. Welches Signal geht davon aus, Herr Professor Wieland, wenn man das Bürgergeld, wenn man der Opposition, den Wünschen der Opposition nachgehen würde und sagen würde, diese Erhöhung sollten wir nicht durchsetzen?
Also ich bin da ganz bei Herrn Traufetter und Frau Dunz. Es geht jetzt nicht nur erstmal geht es gar nicht um Kürzen, sondern der Zuwachs war ja sehr stark im Sozialbereich. Und den eben zu bremsen etwas. Und zweitens ist es so, was uns wirklich fehlt, sind ja Arbeitskräfte. Ich habe jetzt kürzlich hier in Hessen einen Zukunftsrat Wirtschaft geleitet. Da waren Gewerkschaften, Unternehmer, aus der Wissenschaft Vertreter dabei. Wir haben einen Abschlussbericht vorgelegt. Aber reihum, ein Punkt, der von allen angesprochen wurde, war, dass Fachkräfte, dass Arbeitskräfte fehlen. Und das heißt, wir müssen sowohl, was die Zuwanderung betrifft, viel mehr darauf setzen, dass wir das trennen von der Asylzuwanderung, dass wir es attraktiv machen, hier zuzuwandern für arbeitsfähige, talentierte Leute. Und genauso müssen wir natürlich auch Anreize setzen hier, dass es sich lohnt zu arbeiten. Und Frau Dunz hat es, glaube ich, auch gesagt, das ist auch eine Frage des sozialen Friedens, weil da geht es nicht nur um die unterstützt werden, sondern auch die, die hart arbeiten und den Abstand eigentlich schwinden sehen zu denen, die eben nicht arbeiten. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und deswegen glaube ich, aus diesen Gründen, nicht einfach, weil man irgendwie nach Kürzungsposten sucht, weil es geht, Arbeitskräfte zu aktivieren, brauchen wir das.
Und glauben Sie tatsächlich, dass Menschen lieber Bürgergeld nehmen, als zu arbeiten?
Also ich denke, es gibt sicher gerade auch bei der Zuwanderung deutliche Möglichkeiten, Leute schneller in Arbeit zu bekommen. Und natürlich sind im europäischen Vergleich hier unsere Sozialsysteme und Zahlungen und Bürgergeld natürlich sehr generös. Also es ist nicht so, dass man jetzt im europäischen Vergleich hier in das ärmste Land zuwandert, was die soziale Unterstützung betrifft und auch zum Beispiel das Bürgergeld.
Mhm. Herr Traufetter, wie sehr ist das so ein Kernpunkt in der Ampel, der schwierig zu lösen ist? Gerade wenn die FDP eher die Unionsmeinung hat und die bei der SPD ist natürlich um so ein Kernstück gibt, wo der Bundesarbeitsminister Heil ja sehr stolz darauf ist, dass er das hingekriegt hat. Also zum 1. Januar die Erhöhung um 12%.
Ja, also ich glaube, dass Frau Dunz schon so ein bisschen skizziert hat, wie wahrscheinlich der Kompromiss aussehen wird. Ne? Man wird nicht an die höher gehen, man wird wahrscheinlich auch nicht an diese 12% gehen, die man das jetzt erhöht, denn das ist ja nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern da gibt es Gesetze, da gibt es sogar ein Urteil des Verfassungsgerichtes, das die Bundesrepublik dazu verpflichtet hat, eben entsprechend die Einkommen bzw. das Bürgergeld anzuheben. Aber eben die Leute schneller an Arbeit heranzuführen, bzw. in dem Moment, wo sie nicht Arbeit aufnehmen wollen, sie dann zu sanktionieren. Das ist eine reelle Chance. Und natürlich, es gibt Leute, die, sagen wir mal, nicht auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen aus medizinischen, psychologischen Gründen, was auch immer, die würden aber natürlich dann nicht davon betroffen. Also insofern, ich glaube, es gibt da schon Wege, und die Zahl der Bürgergeldempfänger zu reduzieren und damit dann eben auch die Gesamtmenge, die man da ausgeben muss für. Und da wären dann letztlich alle drei mit einverstanden.
Wenn wir über das Thema Gerechtigkeit reden, wenn Sie sagen, das ist eben auch ein Punkt, den das betrifft, muss man dann nicht auch schauen, dass in solchen finanziellen Notlagen, dass die, die wesentlich mehr haben, auch ihren Teil dazu beitragen? Herr Bofinger, wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, es gibt Menschen in diesem Land, die so ein großes Vermögen haben, die könnten auch ein bisschen etwas davon der Allgemeinheit zur Verfügung stellen?
Na gut, der Weg wäre dann, dass man die Einkommensteuer erhöht. Das könnte man machen.
Oder eine Sonderabgabe?
Aber ich meine, jetzt reden wir über diese Ampel. Da müssen wir nicht viel drüber reden, weil die FDP das nicht will. Also das muss man jetzt gar nicht weiter thematisieren. Ich meine, diese ganze Diskussion zeigt ja, wie unsinnig diese Schuldenbremse ist. Dass wir jetzt diese ganzen Bemühungen machen, diesen ganzen Tanz machen. Es gäbe ja ökonomisch überhaupt keinen Grund für all das, was wir jetzt tun. Ja? Und jetzt muss man krampfhaft in einer Situation, die eigentlich dafür sprechen würde, dass wir eher ein bisschen Gas gibt, dass man eher die Wirtschaft ein bisschen stimuliert. Jetzt muss man diskutieren, wie kann man irgendwie 20 oder 15 Milliarden Euro Kürzung machen. Das zeigt doch, wie absurd diese Regel ist.
Aber wenn es die FDP jetzt nicht gäbe, wäre es ökonomisch sinnvoll, Vermögen stärker zu belasten?
Also im Augenblick würde ich keinen Grund dafür sehen, jetzt die Einkommensteuer zu erhöhen. Und man kann sicher darüber nachdenken, wie kann man bei der Erbschaftssteuer jetzt bessere Lösungen finden, dass man da eben jetzt die Ausweichmöglichkeiten reduziert. Da wird viel vererbt und da ist hier ein großes Potenzial. Ich denke, da kann man einiges machen. Denn man muss ja auch mal sehen, bei der Einkommensteuer, wenn man da im Spitzenbereich jetzt höhere Sätze macht, so viel kommt da auch nicht rüber. Das sind vielleicht 1-2 Milliarden. Also nicht so, dass man jetzt da richtig reich werden kann und sagen, da haben wir jetzt mal 10 Milliarden mehr. Denn sonst müsste man wirklich an die Mittelschicht rangehen mit Steuererhöhungen. Und ich denke, das wäre jetzt auch nicht die Lösung.
Aber ich meine, mir fielen da so ein paar Sachen ein, Entschuldigung, wenn ich da erstmal reingehe. dass man zum Beispiel klimaschädliche Subventionen, dass man da rangeht. Und also 8,5 Milliarden Euro könnte man jährlich einsparen, dadurch, dass man dieses Dieselprivileg abschafft, also dieser vom Staat her niedriger angesetzte Steuersatz für Diesel. Mhm. Das ist eine Idee, die Kerosinsteuer, die man in Deutschland nicht erhebt. Für Inlandsflüge könnten eine ähnliche Größenordnung ergeben. Das sind ja auch Sachen,
die... Das ist nicht so viel, das sind 600 Millionen nur. Also das Kerosin ist nur, das sind nur 600 Millionen, aber auch...
Aber dann nimmt man die Mehrwertsteuer auf die internationalen Flüge drauf, ja, dann hat man wieder 3 Milliarden.
Aber Kerosin allein
sind 600. Aber das sind ja auch, sagen wir mal, Steuerungswirkungen, die wollen wir ja gar nicht mehr. Wir wollen ja, dass die Leute keine Dieselautos sich kaufen, sondern dass sie sich Elektroautos kaufen. Das heißt, wir würden zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das wiederum wäre dann auch wieder ein Entgegenkommen der FDP, womit man die Grünen dann auch in so einem Kompromiss irgendwo mit einbinden kann. Also da gibt es schon, finde ich, Wege, einen Kompromiss zu schmieden. Und
das Dienstwagenprivileg gehört ja auch in diese
Kategorie. Ist auch so ein Fall, genau.
Auch nochmal knapp 5 Milliarden, kämen auch noch was rüber.
Man muss natürlich sagen, die Automobil schon gut über 13 Milliarden, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja, aber die Automobilindustrie, die geht am Stock, wenn wir jetzt dann, das kann man natürlich sagen, ist uns egal, weil wir wollen jetzt
ja irgendwie das einhalten. Die Frage ist ja, muss man nicht einen Tod sterben, wenn man auf der einen Seite sagt, man braucht die Investition im Klimaschutz, wir brauchen E-Autos und wir all das, aber dann muss man doch irgendwo... Ja, aber
die E-Autos sind vielleicht auch die dann mit dem Dienstwagenprivileg gekauft werden. Ne?
Okay, also, gut.
Von daher, aber klar, also das... wäre auch für mich die Lösung, dass man diese Punkte, die jetzt gerade genannt worden sind, da hätte man so knapp 13 Milliarden und dann könnte man da, hätte man schon mal was.
Ja. Okay, Herr Wieland, wie finden Sie das? Was wäre das, was, wo Sie hier einig wären mit Herrn Bofinger?
Also ich finde, es ist schon mal interessant vorher, als ich gesagt habe, also wir müssen die CO2-Emissionen bepreisen, wie das mit einem Emissionshandel geschieht. Da hieß es, ja, das geht alles nicht, das verkraftet keine Industrie, das geht nicht. Jetzt haben wir uns doch ein bisschen dazu gefunden, dass man also auch Subventionen auf fossile Brennstoffe kürzen könnte. Da würde ich natürlich als erstes sagen, dann brauchen wir aber nicht diese große Subvention, die gerade jetzt im Klimatransformationsfonds eingeplant ist. Ja, das ist ja eigentlich eine Lobbyarbeit, mit der sich sozusagen der Wirtschaftsminister beliebt macht bei der Industrie. Das war ja eine interessante Allianz, Großindustrie und Wirtschaftsminister und Grüne. Während eigentlich notwendig wäre, die Wirtschaft in ihrer Breite zu entlasten und aber nicht sozusagen auf Kosten der Breite der Wirtschaft Einzelne besonders zu fördern. Deswegen würde ich gerne nochmal zurückkommen zum CO2-Preis und den Investitionen. Ja. Es geht ja um die Investitionen in der Privatwirtschaft. Das ist das Zigfache der staatlichen. Also nicht die staatlichen Investitionen retten das Klima. Die Investitionen der Privatwirtschaft, die Gesamtinvestitionen in der Privatwirtschaft sind wir schon mal im Jahr bei 600 Milliarden. Also das, da reden wir über ganz andere Spielräume. Und da setzt natürlich ein Preis auf Emissionen oder was der Draufhälter gesagt hat, ja im Ansatz, warum muss Diesel jetzt vergünstigt werden? Ja, muss es nicht. Aber ein Preis auf die Emissionen aus fossilen Brennstoffen, der schafft natürlich einen ganz anderen Lenkungseffekt, was Herr Traufetter auch sagte, einen Lenkungseffekt, der wirklich Unternehmen dazu bringt, stärker in emissionssparende, klimaschützende Technologien zu investieren. Das sind die Investitionen, die wir brauchen. Mhm. Und da sehe ich tatsächlich Spielraum für eine deutlich effektivere und für den Staat kostengünstigere Klimapolitik.
Und da würde ich gerne nochmal meinen Punkt bringen.
Gerne.
Wir haben doch von den Preisen jetzt für Benzin, für Diesel, für Gas einen unglaublichen Lenkungseffekt. Die sind doch teuer genug. Das ist doch die sind viel teurer, als man das 2019 angestrebt hätte. Die grünsten Grünen hätten nicht einen CO2-Preis von 130 oder 40 Euro die Tonne gemacht. Das heißt, das ist doch da der Lenkungseffekt. Der muss sich doch jetzt zeigen. Für den Verbraucher ist doch vollkommen egal, ob der Preis fürs Benzin sich zusammensetzt aus dem Marktpreis und jetzt der CO2-Besteuerung ist doch vollkommen egal. Die Lenkung ist durch die Preise, die wir jetzt haben, und die meisten Leute gehen davon aus, dass sie nicht so schnell runtergehen, ist doch voll da. Was will man denn mehr?
Aber das, wir haben
trotzdem, man muss natürlich auch investieren in neue Produktionsstätten. Und da, also ich habe nichts gegen den CO2-Preis, aber wenn man sich jetzt überlegt, ein neuer Hochofen, der eben jetzt nicht mehr mit Koks betrieben werden soll, kostet ungefähr 1 Milliarde. Das kann ein Unternehmen hier jetzt nicht mehr ohne weiteres stemmen, zumal sie auch im internationalen Wettbewerb sind. Und die Amerikaner machen es uns vor, die mit hohen Subventionen arbeiten, auch die Chinesen. Meine Befürchtung ist, dass wir diesen Wettlauf, wenn wir das so machen, wie Herr Wieland vorgeschlagen hat, dass wir den dann nicht gewinnen werden. Und insofern ist, glaube ich, eine Strategie, die beides mit einschließt, also einerseits natürlich einen CO2-Preis auch, aber andererseits müssen wir auch eben bestimmte Industrien in die Lage versetzen, sich diese teuren Investitionen leisten zu können.
Also wir haben den Wettlauf ja schon verloren. Ich meine, in der Batteriezellenfertigung sind wir Jahre hinter dem her, was die Chinesen haben. Mhm. Batteriezellen sind wir weg. Die ganze Solarindustrie kommt aus China, alle Wertschöpfungsstufen. Das ist alles chinesisch.
Dafür investieren wir jetzt in Chip-Hersteller.
Ja, aber das ist auch wichtig, da zu investieren, weil da sind wir ja auch nicht präsent.
Ja.
Das heißt, also wir haben ja zwei Wettläufe schon verloren.
Und, haben wir die verloren wegen der Schuldenbremse? Ist die Schuldenbremse sozusagen nur Investitions- und Klimaschutzbremse? Ist es so?
Nein, ich glaube, das ist mehr die allgemeine Ideologie meiner lieben ökonomischen Kollegen, die eben sagen, der Markt muss es richten, der Staat weiß das nicht und lass den Markt das mal machen. Ich habe 2017 in der FAZ mal gesagt, wir müssen ein bisschen mal gucken, was die Chinesen machen und nicht einfach da auf unsere Marktliebe vertrauen. Und jetzt, wie gesagt, Batteriezellen sind wir weg. Wir haben den ganzen chinesischen Automobilmarkt verloren, weil wir da einfach jetzt hinterherhinken. Und das Gleiche ist eben jetzt auch bei Solarindustrie. Und die Amerikaner sind jetzt dabei, das nachzuholen, die checken das. Und wir in Deutschland werden wahrscheinlich nicht das Geld haben, viel zu machen. Und ja, dann schauen wir mal.
Frau Lunz, ist dieses Bewusstsein oder das, was Herr Bofinger das skizziert, ist das sozusagen auch das Bild, was die Ampel von der Wirtschaft hat und dass wir bestimmte Wettläufe einfach schon verloren haben?
Naja, sie versucht jetzt zumindest mit den Halbleiterfabriken Intel und TSMC in, also einmal Magdeburg und einmal Dresden gegenzusteuern. Das steht ja mit zur Disposition. Genau. Glaubt man hinter den Kulissen, sagen eigentlich alle, daran rühren wir nicht, weil der Standort Magdeburg und der Standort Dresden nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch so wichtig ist. Und es gibt ein geflügeltes Wort, dann können wir, wenn die beiden großen Firmen sich entgegen der ja, Zusicherung, der deutschen Zusicherung. Es gibt Unterschriften, wo man das vereinbart hat mit Intel, 10 Milliarden Förderung des Bundes. Das kann man kritisieren, dass das so hoch ist. Aber wenn das nicht käme, heißt es, können wir auch das Land direkt an die AfD übergeben, weil die Frustration so groß wird, weil sich so ein Gefühl aufbaut. Hier funktioniert nichts mehr. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte, der Reifendienst macht früher zu, der Bäcker macht früher zu und Intel kommt jetzt auch nicht. Und die haben schon hinter den Kulissen versichert, dass diese Projekte bleiben werden. Und auch das muss man ja finanzieren.
Das wäre noch einfach auch noch mal eine andere Frage. Zum einen gibt es ökonomische Wahrheiten oder verschiedene Überzeugungen. Die Frage ist aber eben auch gesellschaftspolitisch. Also welches Signal bekommt man, Herr Traufwetter, wenn man jetzt sozusagen wieder eine Notlage entscheidet, wenn man einfach sagt, ja, wir machen noch ein Sondervermögen, all das. Also wie wird das in der Gesellschaft aufgenommen? Weil das Vertrauen in die Ampel ist total gering.
Das ist richtig, aber ich denke, die Notlage wird maximal jetzt noch für das kommende Jahr ausgerufen, möglicherweise auch nur in Teilen. Da gibt es auch noch eine Kompromisslösung, wie das aussehen kann. Und ich denke, alle anderen Botschaften, so wie Frau Dunz es eben beschrieben hat, wenn man dann jetzt zum Beispiel sagt, naja, okay, können wir uns leider nicht leisten mehr, kriegt ihr jetzt eure Chipfabrik nicht mehr. Das kommt zu einem sehr, sehr hohen Preis, nämlich der soziale Frieden, der es einem dann am Ende auch wert sein muss, dass hier Arbeitsplätze erhalten werden, die Leute in Arbeit sind und ich sag mal, es wäre ja für die nächsten Jahre dann auch vielleicht eine Stimmungsveränderung, wenn die Wirtschaft wieder langsam anfangen würde, Fahrt aufzunehmen. Ne? Dann würden wir ja vielleicht auch nicht in so einer sehr düsteren Stimmung diskutieren.
Und wenn die Bahn immer ganz pünktlich fahren würde und all diese Dinge.
Das tut sie dann sicherlich auch.
Herr Wieland, welche Signale, auch an Sie die Frage, sind das ja gesellschaftspolitisch, die jetzt gerade, wenn man merkt, nach diesem Haushaltsurteil, dass da doch ja irgendwie so viel Unruhe ist und Verunsicherung und eben wenig Zutrauen in diese Regierungskoalition. Also wie kann man dem begegnen?
Naja, man muss Handlungsfähigkeit zeigen. Ich würde ganz stark davon abraten, jetzt für 2024 nochmal eine Notlage auszurufen, weil die lässt sich eigentlich nicht begründen. Und da landet man wieder vorm Gericht und dann wird einem noch ein zweites Mal nachgewiesen, dass man hier gegen die Verfassung verstößt. Das wäre sehr unklug. Die Ampel hat schon einmal auf sehr blauäugig da reagiert, weil Sie wissen ja, in Hessen wurde schon 2021 solch ein Verschiebebahnhof, so ein Corona-Fonds letztendlich vor dem Verfassungsgericht abgesagt. Damals waren die Kläger SPD, FDP und AfD. Man hätte also das gut wissen können, die Ampel ist sehr riskant gefahren und es wäre jetzt viel sinnvoller zu zeigen, wir können den 2024 schnell verabschieden, es ist kein so hoher Betrag und wir können eine effektive Klimapolitik und auch eine effektive Sozialpolitik auflegen, die Menschen in Arbeit bringt. Dann würde man auch eine andere Dynamik bekommen, als wenn man sich so streitet und so tut, als wenn das jetzt das Ende der deutschen Wirtschaft wäre. Also da bin ich nicht der Einzige.
Ja, obwohl ja alle sagen, dass es der Wirtschaft so schlecht geht und es wird alles sehr negativ geschrieben. Aber Sie ja, gucken so kritisch von uns.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht gesagt, dass die Schuldenbremse nicht weiter ausgesetzt werden darf. Es hat in dem Urteil sogar einen Ermessensspielraum noch mal genannt. Man hatte das Gefühl, die haben so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass sie der Ampel da den Haushalt wegschlagen, dass sie schon ein Türchen wieder aufgemacht haben. Und der KTF war ja besonders kritisch, weil der Klima- und Transformationsfonds ist ja auch deshalb für nichtig erklärt worden, weil Kredite, die nicht genutzt worden waren zur Bewältigung der Corona-Pandemie, einfach umgewidmet wurde.
Und es nicht gut begründet
und ist, war. Genau, und was hier fehlt, ist die Begründung. Und jetzt bin ich keine Juristin, aber ich kann noch mal auf die Themen doch verweisen, die in keinem Koalitionsvertrag stehen können, weil man das nicht wusste, dass Russland die Ukraine überfallen wird. Wir haben da, glaube ich, bisher 24 Milliarden Euro investiert. Es wird auf jeden Fall weitergehen, wenn wir nicht wollen, dass wir auch unsere Demokratie mit gefährden. dass da keinem eine gute Begründung einer außergewöhnlichen Notlage einfallen würde und sich noch mal genau den Gesetzestext anguckt, was das Verfassungsgericht gesagt hat, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Und man muss sich ja auch an das zweite Gerichtsurteil erinnern, nämlich, dass die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz aufgefordert wurde. Und diese beiden Urteile, die müssen ja auch in Einklang gebracht werden können, sodass, vielleicht bin ich da zu naiv, aber wenn ich mir die Klimalage angucke, ich sie doch als so dramatisch empfinde.
Und es gab ja auch noch ein Urteil vom
und jetzt gerade noch genau, Berlin, genau, wo das ist zwar noch sehr kompliziert, ja, weil die Ampel dann so argumentiert, das Gesetz ändern wir jetzt und dann ist die Grundlage entfallen. Fakt ist, sie muss in den Klimaschutz investieren und dieses Gerichtsurteil lässt einen Ermessensspielraum zu.
Beides, sowohl Klimaschutz als auch die Frage der Schulden, hat ja auch mit Generationengerechtigkeit ganz viel zu tun, Herr Bofinger. Wo kann man dem gerecht werden, dass man sagt, man will zum einen der Generation nicht so viel Schulden hinterlassen, zum anderen natürlich auch den Klimaschutz betreiben, damit das Leben dieser nächsten Generation noch möglich ist?
Zunächst mal ist ja unsere Verschuldung in Deutschland gar nicht so hoch. Man muss die ja jetzt nicht in Eurozahlen ansehen, sondern relativ zur Wirtschaftsleistung. Da liegen wir etwa bei 64%. Und das sind Werte, den hatten wir vor 20 Jahren auch schon. Also die Idee, dass da eine ausufernde Verschuldung ist, die immer mehr an Fahrt gewinnt, trifft überhaupt nicht zu. Und mit diesen 64% Verschuldung zur Wirtschaftsleistung stehen wir international sehr, sehr gut da. Wir haben mit dem niedrigsten Wert von allen G7-Ländern.
Also warum reden wir dann von dem kranken Mann Europas?
Das hat damit zu tun. Der kranke Mann hat nichts mit der Verschuldung zu tun. Da wären wir hypergesund, wenn es um die Staatsverschuldung geht. Sondern weil wir ein Geschäftsmodell haben, das nicht mehr richtig läuft. Weil unsere Wirtschaft seit 4 Jahren stagniert. Weil unsere Produktivität nicht mehr steigt. Weil eben dieses Modell, das auf Export, Industrie und Auto setzt, das funktioniert einfach nicht mehr so. Und deswegen brauchen wir auch die Transformation. Wir können nicht einfach so weitermachen. Und ich glaube, das ist gar nicht so den meisten Leuten bewusst. Wir jammern über die Bürokratie, dass das alles so schlimm ist. Aber dieses Geschäftsmodell, das super war, das toll gelaufen ist, das kommt an seine Grenzen. Wir haben da nicht mehr Rückenwind, wir haben Gegenwind. Und genau deswegen ist es ja wichtig zu überlegen, was sind neue Bereiche, neue Felder. Und ich denke, die Chipindustrie ist hier spannend, Batteriezellen
sind
spannend.
Und welche Partei würde denn dafür stehen, Herr Traufetter? Oder hat das am meisten schon verstanden?
Naja, also der Wirtschaftsminister hat natürlich seine neue Wirtschaftsstrategie entlang dieser Idee ausgerichtet und vertritt das sehr vehement. Dieses Bild der schwäbischen Hausfrau wird ja immer dann bei der Schuldenbremse genannt. Und wenn ich das jetzt mal auf die künftige Generation übertragen würde, dann würde ich sagen, die schwäbische Hausfrau hinterlässt ihren Kindern als Erbe ein Haus, das ein Dach hat, wo es durchregnet. Wo es nichts mit anfangen kann, weil es noch nicht mal einen Internetanschluss gibt. Und das ist dann am Ende das, worauf wir stolz sind. Das kann es nicht sein. Also wir müssen.
Und es sind die Kinder, die jetzt, wie man heute in der PISA-Studie dann gehört hat, die auch nicht so gut gebildet sind wie Generationen vorher.
Das stimmt, ja. Wenn sie besser rechnen könnten, dann würden sie vielleicht auch sofort erkennen, dass man ihnen hier gerade nichts Gutes tut.
Ja. Okay, aber ich würde gerne mal auch mit Ihnen noch mal über die Generationengerechtigkeit sprechen, Herr Wieland. Wie kriegt man das hin, dass man halt einfach zum einen nicht so viel Schulden hinterlässt, aber auf andererseits eben auch den Klimaschutz betreibt?
Ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass mit Schulden man keinen Klimaschutz erreicht und mit Subventionen auch nicht, sondern dass man eben verursachergerecht auch die Emissionen besteuern muss. Da würde ich tatsächlich mal für Steuern sprechen. Aber wenn wir über die Schulden reden, müssen wir natürlich sehen, klar, die muss die zukünftige Generation tragen. Und wir verursachen heute die Emissionen und lassen uns das bezahlen von der zukünftigen Generation über Subventionen, das etwas zu reduzieren. Also das kann es nicht sein. Für die zukünftige Generation ist es natürlich auch wichtig, dass sie die Schulden tragen kann. Das ist normalerweise kein Problem, wenn die Wirtschaft stark wächst. Aber auch der Sachverständigenrat, der jetzt amtierende, der hat ja berichtet, dass die Wachstumsrate, einfach weil die Bevölkerung auch nicht mehr so wächst, auf unter 1% fallen wird. Gleichzeitig geht die Bevölkerung längerfristig zurück. Also die Schulden müssen sich auf weniger Schultern verteilen. Das heißt, wir können nicht so wie in den 50ern sozusagen sagen, ja, es geht nach oben. Wir müssen tatsächlich verursachergerecht hier auch die Emissionen und die Transformation erreichen. Es macht keinen Sinn, da vorauszustürmen. Es wurde mehrfach die USA erwähnt. Also erst einmal in den USA werden die Subventionen über Steuern, also geringere Steuerzahlungen, dann müssen Unternehmen erstmal Profite machen. Nicht wie bei uns, dass man einem Unternehmen wie Intel 10 Milliarden zahlt, um ein paar Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, also das ist eine...
Weil wir nur noch eine Minute haben, ganz kurz noch mal zum Schluss, weil wir noch einmal auf die Ampel gucken möchten, Frau Dunz, also unsere Grundfrage der Sendung, hält die Koalition, schafft sie das jetzt?
Ja, die Koalition hält, weil die SPD nicht mehr den Kanzler stellen würde, die Grünen wahrscheinlich nicht mehr in die Regierung kommen würden und die FDP vielleicht aus dem Bundestag flöge, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe. Und deswegen werden die erstmal zusammenbleiben.
Aber dann ist es mehr eine Frage von, wer schluckt welche Kröte und nicht
genau,
so sehr
von... Genau, die FDP muss aufpassen, dass ihr die Grundlage nicht komplett entzogen wird und deswegen kämpft sie auch noch für die Schuldenbremse und sie hat es natürlich auch besonders schwer, da läuft eine Mitgliederbefragung, das darf man auch nicht ganz vergessen, aber jetzt Neuwahlen auszurufen wäre für alle drei Parteien wahrscheinlich das politische Ende von dem, was sie sich im Moment gerade noch erarbeitet haben.
Gut, wir sind am Ende dieser Diskussion, obwohl es noch viele Fragen gibt, die wir beantworten können. Frau Dunz, vielen Dank, Herr Professor Bofinger, Herr Professor Wieland und Herr Traufetter, vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen gibt es natürlich wieder eine Phoenix-Runde. Da fragen wir, Fraktion abgewickelt, was wird aus der Linkspartei? Denn morgen verliert die Fraktion der Linken ihren Fraktionsstatus. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dann. Tschüss.